Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 20. Juni 2024. Gebt der Brandmauer keine Chance oder frei nach Ronald Reagan, Mr. Merz. Tear down this firewall. Reißen Sie diese Brandmauer ab. Die Weltwoche ist das wirksamste Gegenprogramm zu Mauern und Brandmauern in unserem Kopf. Seit über 90 Jahren setzen wir auf Meinungsvielfalt, bemühen wir uns, die Meinungsvielfalt immer wieder in den ungeahntesten, auch explosivsten Formen zustande zu bringen. Denn das Leben ist interessant und das Leben ist Vielfalt. Und diese wunderbare Vielfalt der Menschheit, der Kulturen, der Zivilisationen, auch die verstörende Vielfalt, das gilt es immer wieder ins Zentrum zu rücken. Und die Weltwoche ist als gedrucktes Blatt, aber natürlich auch mit diesen täglichen Sendungen und im Internet, aber vor allem auch unser Print-Flaggschiff, ist der wöchentliche Versuch, hier immer wieder diese Meinungsvielfalt, die Grenzen auszudehnen und die Brandmauern und Brandmäuerchen, wo überall sie sich da erheben mögen, zu zertrümmern. Und die neue Ausgabe setzt in dieser Hinsicht, ich glaube, ich darf das sagen, zumindest in meiner doch schon beträchtlich langen Amtszeit, neue Maßstäbe. So etwas wäre in Deutschland undenkbar. Das ist völlig ausgeschlossen, was hier zusammenkommt, also vor allem jetzt auch in der etwas beengten deutschen Publizistik, wo allzu viele Publikationen und Medienhäuser und Journalisten in den engen Unterhosen unterwegs sind, um diesen Begriff hier wieder einmal einzustreuen. Nein, das hier, ich bin richtig euphorisiert, was meinen Kollegen da gelungen ist. Ich zeige Ihnen mal das Titelbild. KI generiert, wahnsinnig, auf meinem Handy mit einem Chat-GPT oder Chat-Programm habe ich das entworfen. Hier ein russischer Bär, wie der Captain Baloo im Dschungelbuch, mit cooler Sonnenbrille vor dem Kreml. Das alleine dürften vermutlich schon viele als völlig unstatthafte Provokation empfinden. Aber das ist ja eben auch das Grossartige, dass Sie als Journalist die Freiheit haben, auch mal eine Provokation einzustreuen. Provokation kommt von provocare, etwas hervorrufen. Und in diesem heiligen und scheinheiligen Ernst, der uns heute entgegendröhnt, entgegenhämmert, ist es immer wieder wichtig, dem mit Humor beizukommen. Der Fürchterlichkeit der Gegenwart ist nur noch mit der Komödie beizukommen, lautet ein großartiges Zitat von Friedrich Dürrenmatt. Oder eben mit der Weltwoche. Der Wirklichkeit ist nur noch mit der Weltwoche beizukommen. Und jetzt also die Bandbreite der Meinungen, auch die knisternde Spannung der einzelnen Themen. Ihr Europäer tut uns leid. Ihr Europäer tut uns leid. Wladimir Solovyov, jüdischer Superstar der russischen TV-Talkshows über Putin, den Krieg und die Lage der Welt. Ein großes Interview mit der russischen Talkshow-Legende. Vielleicht haben Sie über ihn schon gelesen. Er gilt ja im Westen als der absolute finstere Propagandist des Kreml. Dabei ist er ein unabhängiger Unternehmer mit eigener Produktionsfirma. Er stammt aus einer hochgebildeten jüdisch-russischen Familie, hat die besten Universitäten durchlaufen, Ingenieurswissenschaften abgeschlossen mit Bestnoten, war sogar Universitätsdozent in den Vereinigten Staaten von Amerika, hat schon früh seine eigene Filmfirma, seine Fernsehfirma gegründet, sehr, sehr viel Geld verdient und mit seinen heute mittlerweile täglichen Programmen bringt er bis zu 50 Millionen Russen auf seinem Sender zusammen. Also er ist ein Faktor, was immer er sagt, ob Ihnen das passt oder nicht, ob uns das passt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist eine relevante Stimme aus Russland. Er sagt das, worin sich sehr viele Russen wiedererkennen. Und man darf sich in diesem Krieg eben nicht nur mit der eigenen Propaganda befassen, sondern eben auch mit der Propaganda der anderen. Auf allen Seiten ist Propaganda. Und wir dürfen doch nicht in einer Höhle uns da einbunken mit den Flackerbildern und den Zerspiegeln, die da unsere Medien und unsere Politiker aufziehen. Man muss eben immer wieder aus der eigenen Höhle hinausgehen. Das ist der Grund, warum ich mit Solovjov gesprochen habe. Er ist zweifellos relevant, er ist auch interessant, er ist ein Propagandist, natürlich ist er das, aber solche haben wir auf unserer Seite auch. Und diese ganze Hochmut, diese Überheblichkeit, die ist sowieso zum Abwinken, das ist sowieso zum Vergessen. Bei uns gilt Solovjov als, ich habe ihn das auch gefragt, habe ihn konfrontiert, ich habe gesagt, Sie gelten bei uns als dieser verrückte Dr. Strangelove des russischen Fernsehens, dieser Wahnsinnige, der mal in einer Sendung gesagt hat, er möchte Großbritannien in einer radioaktiven Monsterwelle versenken, worauf er laut hinauslachte und sagte, ja, das ist eben Übertreibung. Das war Übertreibung, aber andere Dinge meine ernst. Er sei zwar sehr sarkastisch. Kurzum, das ist ein Interview nur für belastbare Nerven oder für Leute, die sich vielleicht auch aufregen wollen, die sich über mich aufregen wollen, über die Weltwoche aufregen wollen, dann empfehle ich Ihnen dieses Interview ganz besonders. Sie haben hier also ein wunderbares Objekt, um hier gewissermaßen die Ventilfunktion, die Triebabfuhr sozusagen, die aufgestaute Verärgerung zu zelebrieren gewissermaßen. Allen anderen empfehle ich das Interview, weil es einfach interessant ist und uns mit einer anderen Sichtweise konfrontiert, als mit der wir in unseren eigenen Medien dauerberieselt und dauerbeschallt oder besser gesagt dauerbedröhnt werden. Dann der Kontrapunkt, das ist eben auch die Weltwoche, der Kontrapunkt. Meine ukrainische Woche, Würdigung der Schweizer Außenpolitik vom sozialdemokratischen Präsidenten unseres Nationalrats, dem Parlamentspräsidenten Erik Nussbaumer, der gerade in der Weltwoche etwas in der Kritik stand, aber wir geben ihm hier eben auch wieder die Möglichkeit, auf einem großen Bühnenschauplatz seine Sichtweise darzulegen, Gegensteuer zu geben und auch diese Birkenstock-Konferenz, die ich ja in den letzten Tagen pausenlos kritisiert habe, diese Birkenstock-Konferenz eben auch zu verteidigen. Und jetzt, meine Damen und Herren, gerade für ein deutsches Publikum, ich glaube, das wäre in der Bundesrepublik absolut unmöglich. Ich befürchte, dass auch ich jetzt, wenn es nicht schon der Fall ist, vom Bundesverfassungsschutz überwacht werde, dafür, dass in meiner Zeitung so etwas entstehen, dargestellt werden kann. Fußball war unser Leben, meine Leidenschaft für Deutschlands Nationalmannschaft. Autor Björn Höcke. Björn Höcke über Fußball, ich glaube, das hat es noch gar nie gegeben. Das ist natürlich ein subversiver Akt hier, diesen vielgescholtenen Politiker einmal über ein Thema schreiben zu lassen, das nun nicht automatisch mit ihm assoziiert wird. Aber das ist eben auch wieder die Weltwoche. Ich gehe davon aus, dass das in Deutschland, vor allem auch in den offiziellen Zirkeln, überhaupt nicht verstanden wird. Aber das ist die Essenz, dass wir eben auch hoch umstrittene Persönlichkeiten außerhalb dieses Magnet- und Konfliktfelds, außerhalb der Kampfzone einmal zu etwas sich äußern lassen, zu dem sie sich eben nicht äußern dürfen in den anderen Medien, weil die wollen die ja nur immer schubladisieren, in den gewünschten Giftschrank hineindrücken. Das ist ja die Aufgabe, die sich da viele Journalisten gestellt haben. Und wir versuchen eben, diese Reflexe immer wieder zu unterlaufen, hoffentlich produktiv. Also Solovjov, Nussbaumer und Björn Höcke, das ist schon eine ziemliche Bandbreite. Dann haben wir noch drin den Oscar Lafontaine mit einer geopolitischen Betrachtung zu den jüngsten Flottenveränderungen. Wir haben Glenn Deason, einen hochinteressanten Geopolitikprofessor einer norwegischen Universität, der mit einem sehr interessanten Buch zur Geopolitik des Ukraine-Kriegs hervorgetreten ist, und viele, viele weitere Themen. Wir beschäftigen uns mit Pompeji, mit Literatur, mit Kunst. Also, meine Damen und Herren, mehr Meinungsvielfalt, mehr Themenvielfalt, das geht schon fast nicht mehr und es prallen wirklich Standpunkte aufeinander. So muss meines Erachtens Journalismus sein. Und auch die grüne Thematik, die wird beleuchtet, die Welt wird wieder grüner. Viele Experten, Professoren äußern sich in diesem sechsmal im Jahr erscheinenden Organ, Weltwoche Grün, äußern die sich über Fragen der Ökologie. Also diese Weltwoche hier ist, und das merken Sie jetzt auch an der fortgeschrittenen Sendezeit, die liegt mir wirklich am Herzen, das übertrumpft sogar das 1:1 der Schweizer Fußballnationalmannschaft gestern gegen Schottland. Und wie ich gehört habe, haben ja auch die Deutschen gewonnen in ihrem Einverkaufsrenner, in ihrem neuen rosafarbenen Leibchen, etwas gewöhnungsbedürftig für uns schon etwas Lebenserfahrene. Wir haben da noch andere ästhetische Konzepte gesehen der deutschen Nationalmannschaft. Aber vielleicht bringt dieser Farbtupfer ja auch eine neue Schwungdynamik in die deutsche Nationalmannschaft. Möglicherweise äußert sich ja der Björn Höcke dazu dann auch noch. Hitzige Debatte nach Messerattacke. Wir müssen mehr und schneller abschieben. Das sind jetzt halt die Beteuerungen, die Verlautbarungen. Ja, wir müssen schneller abschieben. Ich würde noch einen anderen Gedanken hier in die Runde werfen. Vielleicht sollte man auch etwas restriktiver aufnehmen. Wie wäre es denn damit? Weil wenn sie gar nicht erst aufnehmen, die Falschen, die sich eben nicht integrieren wollen, die ihre Integration oder Nicht-Integration mit Messerattacken dokumentieren, ja, wenn sie die gar nicht erst ins Land lassen, müssen sie sie auch nicht ausschaffen nachher. Aber das scheint da noch nicht so angekommen zu sein. Dann haben wir eine große Umfrage zum Stimm- und Wahlverhalten der Jugendlichen. Sie haben viel über den Rechtsruck unter den Jugendlichen gehört. Das hat natürlich die Zunft der Pädagogen und der Gesundbeter in Deutschland auf den Plan gerufen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn mit den Jungen los? Sind die alle rechtsradikal? Jetzt haben sie mal ermittelt, was sie genau wollen. Und siehe da, dieser Rechtsruck entpuppt sich als eine Art Vernunftruck in der deutschen Politik. Was wollen nämlich diese Jungen, die da so nach rechts gerückt sein sollen? Sie fordern zum Beispiel mehr bezahlbaren Wohnraum. Das ist eine wichtige Forderung. Hat übrigens sehr viel mit der Migration zu tun. Je mehr Leute sie ins Land lassen, ja, desto größer wird die Nachfrage nach Wohnraum. Was hat das für eine Folge? Die Preise gehen nach oben. Was macht die deutsche Politik? Jetzt braucht es einen Preisdeckel, Planwirtschaft. Dummes Zeug ist der falsche Weg. Wir müssten die Zuwanderung begrenzen. Die Mutter sehr vieler der meisten Probleme, die wir heute haben. Nicht alle Probleme. Inflation bekämpfen, Kriminalität bekämpfen. Da sind allerdings, ist die Gesamtbevölkerung sogar fast noch etwas erpichter darauf als die Jungen. Wirtschaft stärken ist wichtig, Zuwanderung begrenzen, Energieversorgung sichern, Renten sichern, das kommt bei den Jungen noch etwas weniger vor. Und dann wieder typisch ein Kommentar, wie man ihn nur in einer deutschen Zeitung lesen kann. Dann ein ganz wichtiges Thema, Demokratieverankerung. Die FAZ schreibt: Hier hat es in den vergangenen Jahren spürbare Rückschritte gegeben bei der Demokratieverankerung. Das heißt ja, aha, die Demokratie hat dann Zustimmung verloren. Die Demokratie ist nicht mehr geschätzt bei den Jungen. Ein Rückschritt hat da stattgefunden. Angeblich etwa bei der Frage, wie zufrieden sind sie im Allgemeinen mit der Demokratie in der Bundesrepublik und unserem ganzen politischen System. Und da ist die Zahl jener, die mit der Demokratie nicht zufrieden sind, seit der Corona-Pandemie von 15% auf 31% gestiegen. Ja, ist das jetzt ein Indiz dafür, dass die Deutschen keine Demokratie mehr wollen, dass die deutschen Jungen keine Demokratie mehr wollen? Nein, sie wollen diese Demokratie-Karikatur nicht mehr, die man in den letzten Jahren gesehen hat und leider immer noch. Diese Herrenreiterdemokratie von oben, die den Leuten da befehlen will, wie sie sich fortzubewegen hat, in welches Auto sie noch steigen dürfen, wie sie sich zu ernähren haben. Die regieren ihnen mittlerweile die Grünen in den Kühlschrank hinein mit den Produkten, all diesen Dingen. Die Atemluft wird besteuert, meine Damen und Herren. Und da fragt sich noch jemand, warum es da Skepsis gibt. Das zielt nicht gegen die Demokratie. Das zielt gegen das, was da für Demokratie erklärt wird. Und leider ist allzu oft dort, wo im Westen von Demokratie geredet wird, gar nicht mehr Demokratie drin. Der serbische Präsident Vucic hat ja ein wunderbares Beispiel in dem Interview gebracht. Er hat gesagt, dass ich mit ihm geführt habe. Er hat gesagt, er habe nie gut zeichnen können. Und er habe einmal ein Pferd gezeichnet als Kind, das überhaupt nicht als Pferd zu erkennen gewesen sei. Also habe er es angeschrieben, Pferd, damit man wisse, was es ist. und so sei es heute mit der Demokratie. Das sei dermaßen entstellt und unerkennbar, dass man es mit Demokratie anschreiben müsse. Also je häufiger die Demokratie beschworen wird, gerade von Politikern, desto weniger Demokratie steckt in aller Regel drin. Das ist eben nur dann der Fall, wenn es die Demokratie nicht mehr gibt, müssen sie die ganze Zeit davon reden, dass es die Demokratie noch gibt. Hochinteressant jetzt, wie das hier interpretiert wird. Dann, woher bekommen die Medien, die Jungen, ihre Informationen? Und da ist klar, bei den verschiedenen Parteien, soziale Medien, welche Parteien sind stark auf den sozialen Medien? Und da ist die AfD ganz vorne dabei, bei den Jungen. Also ihre Informationen über die AfD beziehen sie vor allem über die sozialen Medien. Wissen Sie, was die Folge hier sein wird? Nancy Faeser und der unvermeidliche Dr. Haldenwang, die werden jetzt also wirklich schon nächtelang darum herumbrüten, wie sie die sozialen Medien einschränken können der AfD, dass ja kein Junge mehr auf die Idee kommen könnte, die AfD als nicht ganz so schlimm zu empfinden oder vielleicht sogar als etwas Positives zu empfinden, im Unterschied zu den Fässers und Haldenwangs. Wladimir Putin und Kim Jong-un haben sich getroffen. Heute übrigens ist dann der russische Präsident in Vietnam. Er macht eine Außenpolitik, wie sie die europäischen Großmächte noch im 19. Jahrhundert gemacht haben. Realpolitik, man schließt Verträge, man schließt Bündnisse, aber man versucht nicht, den anderen Ländern in ihre inneren Angelegenheiten hineinzureden. Das ist der große Unterschied zur Außenpolitik des Westens, der Amerikaner. Sie versuchen immer dort, wo sie auftreten, den Leuten zu sagen, wie sie zu Geschäften, wie sie zu leben haben, welche Regeln sie anwenden dürfen. Und das ist natürlich der Grund, warum sich immer mehr Leute von den Vereinigten Staaten abwenden, weil sie die Nase voll haben von dieser Bevormundung, von diesem neokolonialen Gehabe. Ich sage jetzt nicht, dass da alles wunderbar ist, was die anderen machen. Ich bin da nicht in der moralischen Notenverteilung. Aber ich sage einfach, das sind unterschiedliche Entwürfe. Und ich bin auch ein Verfechter oder ein Freund, sagen wir mal, vieler Ansätze, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurden. Nicht alle, gibt auch viele schlechte. Und wir haben auch viel Gutes im 20. gemacht, allerdings auch viel Himmeltrauriges. Aber das, diese Realpolitik, das war etwas von Gutem, was im 19. Jahrhundert praktiziert wurde. Dann haben wir wieder den Angriffskrieg, das Mantra, die sprachliche Armbinde, hier in einem Kommentar, Freunde in der Not, Wladimir Putin ist für die Führung seines Angriffskriegs auf Nordkorea. Sein Krieg, das wird immer personalisiert. Das ist so geschichtsblind, das ist so antianalytisch, sein Angriffskrieg. Also aus allen Poren dringt da bei den Publizisten der Wunsch, hier eine Hollywood-reife Bösewichtsfigur, einen Blofeld, einen Homunculus, ein Monster, einen Politgodzilla zu kreieren, dass es sich fast schon selber ad absurdum führt in dieser permanenten Wiederholung. Angriffskrieg, selbstverständlich, Angriffskrieg, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, unglaublich. Dann eine ganz tragische Nachricht aus Frankreich. Eine Vergewaltigung schockt hier, also auch ich musste heute Morgen, das ist einfach unglaublich, was wir für Zustände haben in Europa. Da ist ein 12-jähriges jüdisches Mädchen von einer Gruppe von 3 Jugendlichen vergewaltigt worden, weil es, so werden da die mutmaßlichen Täter zitiert, weil es seine jüdische Identität, seinen jüdischen Glauben nicht bekannt gemacht habe. Und offensichtlich gab es da noch Beziehungsprobleme. Einer war da eine Art der Freund oder der, weiß nicht, das sind ja 12-jährige Junge, waren irgendwie miteinander befreundet. Also fürchterlich, was da passiert. Ja, eine Gruppenvergewaltigung eines 12 Jahre alten jüdischen Mädchens in der Nähe von Paris. Das sind schreckliche Facetten, die natürlich auch mit dieser komplett verantwortungslosen auch Migrationspolitik zu tun haben, die wir hier haben. Der Nahostkonflikt gewissermaßen, den haben wir natürlich importiert jetzt in der Europäischen Union. Nigel Farage ist das große Thema in England. Der könnte tatsächlich, wenn die Konservativen dermaßen zusammenkrachen, der könnte ein neuer Premierminister werden. Dann die Indien. Die Inder dürften die USA in 25 Jahren punkto Wirtschaftsleistung übertreffen. Das sagt Indiens Chefökonom Krishnamurti Subramanian. Die Grafik kann ich Ihnen hier schnell zeigen. Ich habe sie im Internet gefunden. Auf Anregung eines Kollegen. Ja, man sieht es sehr gut. Sie sehen es. Also das ist die Kurve, die zeigt, wie die Inder da oben ausschwingen in 25 Jahren. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Amerikaner einfach Stress haben. Sie möchten halt ihre Sonderstellung mit den Mitteln, die sie jetzt noch zu Gebote haben, die möchten sie natürlich aufrechterhalten. Das ist auch nichts Neues unter der Sonne, aber das bedeutet, dass wir eben mehr Spannungen zwischen diesen aufstrebenden und den niedergehenden Mächten haben werden. Dann noch eine Meldung aus dem Cicero. Wegen Zitatesammlung vor Gericht, Absturz ins Bodenlose. Am 12. Juni findet vor dem Amtsgericht, also hat schon in dem Sinn stattgefunden, ein Prozess gegen einen bis dahin unbescholtenen Bürger statt. Er hatte das getan. Ich bin jetzt da nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber ich finde die Meldung so spektakulär, dass ich sie hier nachtragen muss. Er hatte das getan, was viele Menschen in unterschiedlichen Funktionen tun, Zitate gesammelt, um seine Kritik mit Fakten zu untermauern. In diesem Fall ging es um die Corona-Politik. Also da hat einer offensichtlich Zitate gesammelt und hat die dann im Internet veröffentlicht und deswegen ist er nun vor Gericht gestellt worden. Das sind schon beunruhigende Anzeichen einer obrigkeitlichen Übergriffigkeit. Aber zum Glück kommt das ans Licht, hier die Zeitschrift Cicero mit der entsprechenden Meldung. Das war's von heute, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und wir bleiben fasziniert und neugierig und vor allem bleiben wir zuversichtlich. Und die neue Weltwoche-Ausgabe, meine Damen und Herren, also so eine Vielfalt und auch auch eine provokative Vielfalt, im positiven Sinne provokativ, eben von provocare hervorrufen. Wir möchten ja Diskussionen hervorrufen, etwas auslösen und auch etwas entgegenwirken, diesem Hang zur wechselseitigen Dämonisierung. Entspannt euch, umarmt die faszinierende Vielfalt des Menschlichen. Machen Sie es gut, ich melde mich zurück.